Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und ich sende ein Grüezi zum Philipp in die Schweiz. Hallo Philipp, willkommen im Podcast.
Hi Robert oder Grüezi, wie du gesagt hast.
Ah, Grüezi, ja, das hört sich so schön an bei dir. Bevor wir über euer Unternehmen sprechen, stell dich doch bitte ganz kurz vor, Philipp, wer bist du, was machst du und was verbindet dich eigentlich mit der Industrie?
Ja, gerne. Also Philipp Niki, mein Name klingt französisch, ist aber aus der Schweiz, ursprünglich aus dem französischen Teil der Schweiz. Ist auch ganz spannend, die Schweiz hat ja mehrere Sprachen, das heißt, wir sind es uns gewohnt, andere Sprachen als Deutsch zu sprechen, das hört man auch an meinem Akzent. Das ist zwar Hochdeutsch, aber dann doch wieder nicht. Ich bin schon eine ganze Weile in der Deep Tech-Branche, habe zur Akustik gefunden, ganz lustig über Hubschrauber und Active Noise Control. Da ging es damals darum, das Innere von Großhubschraubern leiser zu machen. Und das hat dann das eine zum anderen geführt und hat eigentlich auch ganz schön aufgezeigt, wie komplex das Ganze ist, wie komplex vor allem die Physik ist, die da vieles möglich macht, aber vieles auch nicht.
Du hast gerade schon darüber gesprochen, Akustik, eure Firma Rocket Science. Ich finde ja diesen Namen schon einfach mega gut. Wer hatte die Idee? Hattest du die Idee dazu?
Leider kann ich mir das selbst nicht anschreiben. Das war die Idee von Christian, meinem Geschäftspartner. Aber das leider ist auch ein kleines Leider, weil eben ich darf schon lange Teil der Reise sein mit Christian. Rocket Science ist so ein Spiel aus dem Amerikanischen, it's not Rocket Science. Es ist tatsächlich so, dass wir mit Space aktuell sehr wenig am Hut haben. Es zeigt aber sehr schön auf, was so unsere DNA ist oder wo wir glauben, dass wir wirklich auch unsere Stärke haben. Und das ist so einerseits eine gewisse Leichtigkeit, mit komplexen Problemen umzugehen und zum anderen aber auch dann wirklich diese Gretchenfrage, wie wir in der Schweiz sagen, auch ganz hart zu stellen. Also geht das physikalisch überhaupt? Was bedeutet das? Und sind wir hier auf dem richtigen Umsetzungspfad oder völlig auf dem Holzweg?
Jetzt erklär doch mal, Philipp, was macht ihr mit Akustik? Welche Rolle spielt Akustik in der Industrie, in Use Cases? Was macht ihr mit Akustik?
Ja, leider noch eine viel zu kleine Rolle. Also Industrie, wenn man da lustigerweise mit Leuten spricht, die man vielfach in Fabrikhallen findet oder im Maintenance-Bereich von Anlagen, die das schon 10, 20, 30 oder längere Jahre machen, dann ist das für die ein Tool, was die eigentlich völlig selbstverständlich nutzen. Die sagen, ich höre, ob die Maschine läuft, ob die gut läuft. Ich höre, dass da ein Problem auftritt. Und das Gespräch ist dann immer sehr gleich, dass sie das so selbstverständlich sagen, dann aber doch zugeben müssen, dass sie darüber noch gar nie so richtig nachgedacht haben, also warum das so ist und was das alles bedeutet. Und es zeigt auch immer sehr schön auf, dass hier Luftschall, also das, was man mit den Ohren hört, und Körperschall, das, was man fühlt, Vibrationen, dass das eigentlich das ein und dasselbe ist, zumindest als Tool, wie das die Leute verwenden in der Industrie. Und wenn ich sage, eben zu wenig genutzt, dann ist es so, dass man bis heute eigentlich die Brücke nicht geschafft hat, das Ganze maschinell, ja nicht mal gleich gut, aber überhaupt anzugehen. Also das heißt, da ist extrem viel Wissen in den Köpfen dieser Leute vorhanden, extrem viel Wissen, das auf unglaublicher Erfahrung basiert, was man jetzt mit der Pensionierung von diesen Leuten eigentlich irgendwie mal angehen sollte. Weil, ich glaube, das erlebt jeder, in verschiedensten Branchen, die neuen Generationen, die nachkommen, die haben natürlich nicht mehr die gleiche Hands-on-Schulung vielfach, wie das frühere Generationen hatten. Und da geht einfach extrem viel Wissen auch verloren.
Was macht ihr jetzt als Rocket Science? Was ist euer Produkt, euer Offer?
Sehr gute Frage, weil ich sage immer, Produkte verkaufen wir keine. Wir sehen uns als Tech-Enabler, wir sehen uns als Deep-Tech-Unternehmen, das letztendlich größere Firmen befähigt, Dinge zu tun, die sie halt selber nicht die Fähigkeit für haben. Nicht, weil man sich das nicht aneignen könnte, aber weil halt das Feld, wo wir uns drin bewegen, extremst interdisziplinäres Wissen erfordert und wir das jetzt über Jahre perfektioniert haben. Konkret heißt das, dass wir, ganz salopp gesagt, Maschinen Ohren geben.
Okay, so einfach. Wie geht das?
Ist eine lange Reise. ist letztendlich, beginnt da, wo ich vorhin gesagt habe, dass man die Physik verstehen muss. Also man muss wirklich mal verstehen, was habe ich hier für einen Prozess vor mir? Was ist überhaupt die Information, die mich interessiert? Und wie komme ich dann zu dieser Information? Jetzt geht es bei uns, wie du richtig gesagt hast, vielfach um Akustik, aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir das Thema eigentlich multimodal angehen, wie man so in der modernen AI-Sprache sagen kann. Das heißt, jeder Mensch weiß, wenn er mal ein bisschen darüber nachdenkt, wie er hört, fühlt und sich in seiner Umgebung bewegt, dass er nicht nur einen Sensor nutzt, sondern immer verschiedene Sensoren nutzt und dass jeder Sensor so seine Vor- und Nachteile hat und dass die Antwort eigentlich in der Sensorfusion liegt. Und ich glaube, die gleiche Erkenntnis hat jeder, der das lange genug macht, in der Technologiewelt auch. Und da sind auch wir angelangt, dass wir sagen, ja, Akustik ist schön und gut, aber es geht letztendlich, je nachdem, was man für eine Plattform hat, ob das eine Robotikplattform ist oder eine Maschine, die statisch ist oder ein ganzer Prozess, also eine ganze Anlage, geht es letztendlich darum, die Sensoren, welche nahe genug an diese physikalischen Pfeiler rankommen, wo die Information überhaupt vorhanden ist, dass man die richtig abgreift und verarbeitet.
Aber lass mich mal ganz rekapitulieren. Ich könnte ja an die Maschine ein Mikrofon dranhängen, zeichne sozusagen die Geräusche auf. Da entsteht dann für mich eine Zeitreihe, eine Sequenz und könnte dann ja auf der Zeitreihe Anomalien suchen. Oder ist das falsch erklärt?
Das ist grundsätzlich nicht falsch, was du sagst. Das ist auch etwas, das schon viel gemacht wurde. Es ist dann halt so, dass es am Ende des Tages, je nachdem, was man für eine Anomalie sucht, also jetzt zum Beispiel so der Klassiker ist irgendwie ein Getriebeschaden, den man vorhersagen will und das über irgendwelche Vorboten hören möchte oder denkt, es zu hören, dass das vielleicht viel zu kurz greift. Weil jetzt gerade, wenn dieses Getriebe in einer Fabrikhalle steht, um bei diesem Thema zu bleiben, dann hat es jetzt, wenn man ein Mikrofon reinhängt, hat es ja extremst viel andere Schallquellen noch. Das heißt, jede andere Maschine, die in dieser Fabrikhalle ist, die macht ja Lärm. Leute, die arbeiten, die reden, die bewegen vielleicht Werkzeuge, machen damit Lärm. Also das ist ein unglaublich hoher Geräuschpegel, der da eh schon da ist. Und dann muss man das eigentliche Signal, das ja diese Information enthält, welche diese Predictive Maintenance dann letztendlich ermöglicht, muss man ja erstmals binden in diesem ganzen Moloch und extrahieren. Und da kann es gut sein, und darum eben das Runterbrechen in die physikalischen Grundpfeiler, dass die Information ja vielleicht in einem vibrierenden Teil dieser Maschine viel besser anliegt als jetzt im Luftschall, was ja letztendlich nur jetzt in diesem konkreten Fall etwas ist, was in der Luft auch nur ist, weil es irgendwo mal von einem vibrierenden Teil abgelöst wurde. Und diese Brücke versuchen wir zu schlagen, dass wir uns das Leben eigentlich nicht unnötig kompliziert machen, respektive dann nicht zum Beispiel jetzt nur auf einer AI-Ebene ein Modell trainieren, wo wir denken, dass das vielleicht rausgequetscht werden kann aus diesem Signal und dann so eine Scheinresultatbasis erreichen, sondern wirklich eigentlich die ganze Kette plausibel darlegen können von, das ist der physikalische Vorgang, das ist die Information, die wir suchen und das ist der Weg, wie wir dahin kommen.
Jetzt weiß ich zufälligerweise, dass du beim Schweißen, also Schweißrobotik, Schweißapplikation, da hören die Schweißer hin und wissen, ob das gut oder schlecht gewesen ist, was sie geschweißt haben. Erklär mir doch mal, wie wäre euer Approach, wenn wir über Schweißen sprechen?
Ja, beginnt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wirklich mal ganz viele Gespräche führt mit menschlichen Schweißern, also Leute, die das heute noch von Hand machen, weil es ja, also es ist zumindest mein Halbwissen über Schweißen, dass es sehr viele verschiedene Prozesse gibt. Die haben alle so ihre Eigenheiten. Warum ist das relevant? Weil ja letztendlich ist eben zu Beginn die Frage relevant, was sind überhaupt die Stellgrößen, die man bewegen kann beim Schweißen? Das ist vielleicht irgendwie ein Vortrieb, das ist irgendwie je nach Schweißvorgang eine Gasmischung oder ein Ansetzen, Absetzen, vielleicht eine Frage von, in welchem Winkel hält man dieses Schweißgerät ans Metall und so weiter und so fort. Also ich glaube, das Verständnis über diesen Prozess ist erstmal wirklich extremst wichtig. Und nachher, sobald das vorhanden ist, und es tut mir leid, aber es klingt alles ja immer ein bisschen eben nicht nach Rocket Science, so ein bisschen Low-Tech. Ich bin aber ein großer Freund davon, wirklich zu verstehen, was man anschaut, bevor man überhaupt irgendwelche Daten einsammelt. Dann geht es aber wirklich an mal Datenproben nehmen und...
Datenproben nehmen, wie macht ihr das? Mikrofon oder wie tut ihr das?
Hey, da versuchen wir wirklich vielfach auch sehr pragmatisch vorzugehen. Das heißt, logischerweise wünscht sich jeder Ingenieur ein perfektes Messsetup mit hochgradig gut abgestimmten Mikrofonen, super Aufnahmegeräten und hast du nicht gesehen. Aber vielfach genügt eigentlich irgendeine Handyaufnahme oder irgendwas, was sowieso schon zur Verfügung steht, weil was ja letztendlich unsere Kunden interessiert, ist eine Time to Market, die irgendwie abschätzbar ist und Budgets, die auch nicht gerade jeden zur Hintertür rausjagen. Und das haben wir erlebt, das ist so bisher auch in dieser ganzen AI-Journey halt so das Problem gewesen, dass man da mit, ich nenne sie mal Hörproben, also so Demos, was so Modelle können, dass man da extremst begeistert ist und das natürlich als Tool sieht, was alle Lösungen sofort bringen kann. Und dann aber, sobald man versucht, in ein produktives Umfeld zu gehen oder nur schon den Weg dahin antritt, dass man da extreme Ernüchterung feststellt, weil halt letztendlich, und das machen uns die großen Sprachmodelle vor, man braucht so viele Daten, bis man da wirklich verlässliche Aussagen rausziehen kann im klassischen Weg, ja, dass man das vielfach unterschätzt.
Okay, jetzt nimmst du die ersten Aufnahmen von der Maschine, was passiert dann?
Auch sehr eine händische Arbeit, dass man versucht, ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt an dieser Physik, die man jetzt verstanden hat, in diesen Hörproben, in diesen Aufnahmen wiederzufinden ist und wie man das in einem Mix aus, und da hat man wirklich den ganzen Werkzeugkasten von klassischen Signalverarbeitungstools bis zu eben KI-Tools, das sehen wir einfach als weitere, also Toolbox-Erweiterung, die heute echt richtig cool ist, aber halt richtig verwendet werden muss, um so eine Randbemerkung zu machen, aus meiner Sicht. Dass man da versucht, sich einen Überblick zu verschaffen und so ein Soundfile eigentlich in Merkmale runterbricht. Also letztendlich, um ein Beispiel zu machen, jetzt wieder bezogen auf das Getriebe von vorhin, dass man sagen kann, hey, hier, ich sehe die Rotation, ich sehe die verschiedenen Drehzahlen, ich sehe irgendwie die Zähne, die aneinander reiben. Ich sehe, also mit Sehen meine ich
Hören.
Hören einerseits, aber auch Sehen in den Daten. Also Sehen in einer gewissen algorithmischen Verarbeitung dieses Sounds und dass es da eine mathematische Herleitung gibt, jetzt eben zum Beispiel eine Drehzahl. Im Übrigen, Drehzahl, gutes Beispiel für, was wir virtuellen Sensor nennen. Wenn du das Thema so angehst, kannst du ja wirklich ein komplexes System aufspannen, eben von Parametern, die du rauslesen kannst, und das natürlich höchstgradig reproduzierbar.
Mhm. Und dann nach diesem händischen Prozess, spielt ihr das dann wieder zurück an den Kunden oder wie stelle ich mir denn den Prozess vor, wenn es dann in den Einsatz geht?
Also wir suchen natürlich in der gesamten Journey, und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, den Kunden sehr nahe zu halten. Das heißt, da in einem engen Austausch zu stehen, um einerseits zu verstehen, ob das, was wir so rausfinden, ob das überhaupt das ist, was effektiv relevant ist für den Kunden. Und andererseits aber auch, um das Verständnis zu fördern und dann gleichzeitig den weiteren Pfad zu skizzieren mit dem Kunden, wie es wirklich weitergehen kann, dass das ein produktives System werden kann. Und da unterscheiden sich die Wege inhaltlich meist sehr stark, weil die hängen halt sehr fest davon ab, wie der Kunde grundsätzlich aufgestellt ist. Auch was ist das für ein Kunde? Also ist das ein Kunde, der selbst zum Beispiel fabrizierend ist? Ist es ein Kunde, der selbst Produkte anbietet? Also du hast das Beispiel des Schweißens gebracht. Ist das ein Hersteller von Schweißgeräten?
Oder Roboter, genau.
So eine Technologie eingebaut haben will in seine Schweißgeräte. Das ist ein Unterschied, als ob das ein Anbieter ist von Schweißdienstleistungen, der jetzt in seiner Fabrik spezifisch etwas optimieren möchte.
Mhm. Du, jetzt sind wir beim Schweißen, das haben wir das Getriebe. Was sind noch so Kundenzielgruppen oder Branchen, wo du sagst, mit denen ist es spannend? Da sehen wir gerade das, was passiert im Akustikbereich.
Ja, das ist, also ich muss dazu sagen, dass der Markt dafür ist noch sehr jung. Da ist ein großer Teil aus meiner Sicht so Market Making dabei, obwohl das Thema ja uralt ist eben. Also Menschen und Tiere im Übrigen hören schon sehr lange. Es ist nur so ein bisschen wieder ein Neuentdecken dieses Sinnes, so scheint es mir. Und da ist dann schon lustig, also ein Teil kannst du dir selbst überlegen, was das so für Applikationen sind. Wir haben eben schon so über so die Klassiker gesprochen. Das ist so fast schon ein Uni-Beispiel, eben Predictive Maintenance. Ja, dann kann ich ja vorhersagen, dass die Maschine kaputt geht und so weiter. Wenn du dann aber wirklich mal dem Markt zuhörst, dann kommen Ideen, da kommst du selber nicht drauf. Also um nochmals bei den klassischeren zu bleiben, also Bahnindustrie, finde ich, ist so ein recht schönes Beispiel. Da geht es extrem um schwere Gerätschaften, um teure Infrastruktur. Wir hatten gerade in der Schweiz, hatten wir vor nicht allzu langer Zeit einen schweren Unfall im Gotthardtunnel, dem längsten Tunnel Europas, wo ja ein Güterzug entgleist ist. Erst 8 Minuten ist der durchs Tunnel gerauscht mit voller Geschwindigkeit, hat nicht gemerkt, weil regulatorisch die Sensorik nicht vorhanden sein muss und aufgrund dessen, wie der Markt spielt, das auch nicht vorhanden war, also keinen Anreiz hat, das irgendwie auszubauen. Da hat man nicht gemerkt, dass ein Wagen bereits entgleist war und ist dann bei einer Weichenstelle, hat der noch weitere Wagen aus dem Gleis gerissen und dass der ganze Teil des Zuges entgleist und kam dann zum Stopp und hat eine Wand zum zweiten Tunnel durchbrochen und auf dieser 8-minütigen Reise, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 20.000 Schwellen kaputt gemacht.
Boah, okay.
Finde ich ein Extrembeispiel, wie eigentlich so ein Versagen, was man gehört hätte. Also es war letztendlich ein Radbruch. Und da gab es, also behaft mich jetzt nicht darauf, auch wenn jemand das dann später hört. Ich lerne gerne dazu. Früher gab es und heute, glaube ich, nicht mehr Leute, die wirklich an stehenden Güterzügen vorbeigelaufen sind und an die Räder geschlagen haben, um zu hören, ob die eine unterschiedliche Klangvielfalt entfalten bei diesem Anschlagen und haben so einen Fehler detektieren können.
Ich habe das mal gehört bei Betonteilen, wenn die gegossen werden, also so Fertigbetonteile, ja, dass die Leute dann da rumgehen und auf die Dinger draufschlagen, um zu schauen, ob Hohlräume entstanden sind, um so eine Qualitätsinspektion sozusagen zu machen bei den Betonteilen.
Also das klingt extremst plausibel. Eben, ich finde, das sind so Beispiele für wie Akustik eigentlich in extremst vielen Bereichen selbstverständlich verwendet wurde und so heute sicher auch noch verwendet wird, aber sicher ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht noch ein bisschen ein exotischeres Beispiel zu machen. Also es geht dann so weit bis zu, wir hatten hier in Zürich mit einem Startup zu tun, die machen was wirklich Spannendes. Die messen Biodiversität rein über akustische Aufnahmen, die sie dann auseinandernehmen und zum Beispiel verschiedene Vogelarten identifizieren und dann auch auf einem bestimmten Gebiet mappen. Also finde ich schon recht eindrücklich, was da alles geht.
Jetzt haben wir noch am Ende so ein Elephant in the Room, ne? Und zwar würde ich den gerne nochmal mit dir sprechen, wenn wir über humanoide Robotik sprechen. Da haben wir ja auch im Prinzip die Themen Vision, dann haben wir das ganze Thema Haptik und wir sprechen dort aber nie über Ohren, über Akustik von Humanoiden. Kommt das oder was glaubst du?
Ich denke, es muss kommen. Also gerade bei Humanoiden finde ich es in der Robotik ja spannend, dass es wie ein Kulminationspunkt, weil der schreit ja danach, dass er in unsere menschliche Umgebung integriert wird. Also dass der nicht nur in der Fabrikhalle steht, sondern dass der auch irgendwo Elderly Care oder in der Hausarbeit oder wo auch immer Menschen sowieso sind, dass der da sich integriert in dieses Umfeld. Und ich glaube, da muss man nicht mal eine große Studie darüber machen. um herauszufinden, dass der ja das gleiche kontextuelle, wenn nicht sogar ein besseres kontextuelles Verständnis braucht wie ein Mensch.
Genau, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Klar können Humanoide auf Befehle reagieren und es gibt ein Voice-Interface, aber mir geht sozusagen Umgebungsgeräusche, wenn ein Warnton abgespielt wird in der Factory oder wenn man merkt, es kippt jemand um hinter mir im Care-Bereich oder so, dass man sozusagen diese Umgebungsakustik auch wahrnimmt und verarbeitet. Nur zur Erklärung, weil manche sagen, ja, aber man kann ja mit denen schon längst sprechen. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber ich glaube, es geht so um das Thema Wahrnehmung als Sinn sozusagen, was passiert sozusagen um mich drumherum als Roboter.
Ich bin froh, dass du das sagst. Du hast das sicher auch gesagt, weil ich das irgendwie als selbstverständlich annehme, dass man als gesamtumfassende Akustikwahrnehmung versteht. Und da hast du absolut recht. Es geht um ganz banale Dinge auch, wie du hast jetzt von Warntönen gesprochen, aber nur schon Leute, die sprechen.
Ein Gespräch, ja.
Also die sprechen, aber mich interessiert nicht das Gespräch, sondern ich stelle nur über das Gespräch fest, dass da Leute sind und ich kann sie lokalisieren. Ich weiß, sind die im gleichen Raum, sind die in einem anderen Raum. Ich weiß, wie viele es sind. Also sind wir wieder bei diesen virtuellen Sensoren, die ich früher genannt hatte. Oder auch, wenn du mach als Mensch mal die Augen zu in einem beliebigen Umfeld, sei das draußen oder drinnen oder in einem Café zum Beispiel, und versuch dich mal zu konzentrieren, was du alles für Informationen aus jetzt nur dem Hören herausziehen kannst. Eben, du kannst herausfinden, wo du dich eigentlich befindest über so ein gewisses Ausschlussverfahren. Du kannst herausfinden, was da für Prozesse ablaufen. Du merkst dann, dass da eine Kaffeemaschine ist. Du merkst, wie viele Kaffees, wie viele Cappuccinos und wie viele Ristretti da rausgelassen werden.
Ristretti musst du kurz erklären für die Nicht-Schweizer.
Ah, ja, das ist der italienische Einfluss. Das ist ein ganz, ganz, ganz kurzer Kaffee, der so richtig, fast schon dickflüssig ist.
Okay, okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, aber ich glaube, das Thema Akustik wird an Bedeutung gewinnen, auch in industriellen Applikationen. Macht doch mal für uns so einen Ausblick. Wo entwickelt ihr euch hin? Was sind eure Themen? Was steht bei euch auf der Agenda, Philipp?
Also es sind wie zwei Fragen. Ich beantworte mal zuerst die zweite. Was ist bei uns das große Thema? Bei uns geht es um Edge Computing, also Computing am Ort des Geschehens. Warum? Weil ich persönlich nicht daran glaube, dass wir mit einer Lösung, wo alles in der Cloud verarbeitet wird, glücklich werden, aus verschiedensten Gründen. Eine ist, es gibt nicht überall Internet, man glaube es kaum. Es gibt nicht überall Internet, das genügend kurze Latenzen bereitstellt, um Aufgaben zu bewerkstelligen, gerade im industriellen Kontext. Es ist auch so, dass ich glaube, die ganze energetische Frage hat noch nie jemand so richtig gestellt. Also ich würde behaupten, wenn man mal die ganze Datenübertragung noch mit in die Rechnung einbezieht, dann gibt es sicher gewisse Dinge, bei denen macht es viel mehr Sinn, wenn man die da bearbeitet und verarbeitet, wo eben die Information überhaupt entsteht und wo sie dann letztendlich auch gebraucht wird. Das heißt, bei uns geht es sehr stark darum und wird es, glaube ich, noch viel mehr darum gehen, wie kann man mit Elektronik, die dann eine extrem hohe Begrenzung von Energieverbrauch hat, aus natürlichem Grund, weil es irgendwie batteriebetrieben oder hast ein Hitzeproblem oder eine Kombination davon oder einfach Formfaktor, wie kannst du damit dann so Dinge bewerkstelligen, von denen wir jetzt gesprochen haben? Und das ist ganz was anderes als halt irgendwie so ein Riesenmodell irgendwo auf ein Rechencluster werfen und mal gucken. Das ist so aus der Capability-Sicht her etwas, was eine Mammutaufgabe ist und was uns definitiv lange noch beschäftigen wird. Und der erste Teil der Frage war der Ausblick. Ich nehme an, das bezieht sich eher so auf die
das gesamte Kundenspektrum, Branchen, wo ihr reingehen wollt, wo passiert gerade viel, wo sagt ihr, da könnte was kommen?
Ich glaube persönlich, also jeder wartet ja so ein bisschen auf das Platzen der AI-Bubble, habe ich das Gefühl. Ich mache jetzt da keine Vorhersage, wann die platzen soll, ob die platzen soll, aber ich glaube, was passieren wird, ist sicher eine gewisse Ernüchterung, was die Technologie wirklich kann und was nicht, weil eines scheint für mich doch recht sicher, der Mensch braucht es irgendwie im Loop, weil es sehr viel auch um den Menschen geht. Also wir haben jetzt viel über Information gesprochen, das heißt, wer ist letztendlich der Empfänger einer Information? Das ist ja vielfach dann doch wieder ein Mensch. Also wird da ganz sicher sich sehr viel bewegen, wo eine neue Denke entsteht, wie man mit KI wirklich Prozesse umgestalten kann, so dass sie richtig funktionieren, so dass sie nachhaltig sind und so dass sie auch auf einem Pfad sind, der wirklich für die Aufgabe Sinn macht und irgendwo für die betriebswirtschaftlichen Themen wie Skalierbarkeit und Profitabilität und so weiter. Und von dem her eine extrem spannende Zeit, eine Zeit, die ja, gewisse Leute würden ja behaupten, fast einer industriellen Revolution gleicht. Ich habe auch da noch das Gefühl, dass eine rechte Konsolidierung stattfinden soll. Ich sehe die schon eigentlich anlaufen. Konsolidierung von, wir hatten ja die letzten 10 Jahre irgendwie dann zuerst war IoT, dann war Industrie 4.0, dann war so der erste KI-Hype, also um nur so ein paar so Buzzwords zu nennen. Und eigentlich findet man ja jetzt ja, von allem ein bisschen wieder, einfach nur viel mehr gemischt und ich glaube, diese Kuchen, der wird sich noch ein paar Mal drehen.
Philipp, wir drücken euch die Daumen. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in euren Ansatz. Wir sind gespannt auf die nächsten Use Cases, wenn es um Akustik geht. Vielen Dank und schöne Grüße in die Schweiz.
Danke vielmals dir, Robert.